الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في أولى الدورات العلمية في رحاب نصرة خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رحمة الله للعالمين والنعمة التي أسداها ربنا تعالى للخلق أجمعين، فهو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يتعرض في زمن الغربة الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. في زمن الغربة الذي نعيش، غربة أهل الحق بين أهل الباطل، غربة أهل السنة بين أهل البدعة والهوى، يتعرض جناب نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بين الحين والآخر إلى الإساءة وإلى الإيذاء، بل يتعرض الإسلام بثوابته وقيمه وأحكامه إلى الإساءة والإيذاء. كم من ثوابت تهدم، وكم من قيم تطمس، وكم من مفاهيم اختلطت عند الناس. ولزاما على أهل العلم وطلابه في باب النصرة والدفاع عن حياض الإسلام وعن شخص النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يعرفوا الدنيا بمحاسن التشريع الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن يعرفوا الدنيا بمنزلة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه الدورة الأولى في رحاب هذا الموضوع المهم، عنوانها التعريف بالإسلام وبيان محاسنه. التعريف بالإسلام وبيان محاسنه. في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zum Beginn einer Vortragsreihe bezüglich dem Beschützen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der erste Vortrag in dieser Reihe. Man sollte wissen, in der heutigen Zeit, in der wir leben, wird sehr, sehr viel über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Sowohl über den Propheten sallallahu alaihi wasallam als auch über die Religion des Islam als Gesamtes. Und das ist das, was wir in der heutigen Zeit sehr, sehr wahrnehmen. Und das ist natürlich im Konsens mit der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu setzen, der besagt hat: Der Islam begann fremd und er wird wieder fremd. Und dann erwähnt er Toba, den Fremden, yani diejenigen, die sich damit identifizieren. Das heißt, liebe Geschwister, nachdem der Islam fremd begann, wird er wieder fremd. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Religion des Islam, dass die Leute keine Kenntnis darüber haben, keine Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und immer dann, wenn man keine Kenntnis über eine Sache hat, dann ist es eine leichte Sache, dass genau diese Thematik als Angriffsziel, so wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Angriffsziel gesehen, und sowohl auch die gesamte Religion des Islam. Und deswegen ist es zur Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es ist nötig, dass wir den Menschen versuchen, diese Kenntnis zu vermitteln, sowohl über die Religion des Islam als Gesamtes, als auch die Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der heutige Vortrag, wie erwähnt, ist der erste Vortrag, und wir sprechen generell über die Kenntnis des Islam und die Hervorhebung seiner gütigen und tollen Eigenschaften. Und zuallererst begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
تعالوا بنا إخوتي نتعرف على الإسلام، وهذا من الأمر المسلم به عند المسلمين، لكننا في زمن الغربة في حاجة ماسة لبيان المفاهيم المسلم به. يعني كثير من المفاهيم المسلمة عند الناس أصبحت اليوم تحتاج إلى مزيد إيضاح وبيان. فتعالوا نتعرف على إسلامنا. والسبيل للتعرف على الإسلام المنهاج الذي أنزله الله على قلب نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ألا وهو القرآن. فعلى مائدة القرآن في سورة آل عمران في الآية 19 قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفي نفس السورة أيضا آل عمران في الآية 85 قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على مائدة المائدة قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آيات كريمات طيبات تتحدث عن الإسلام وتبين أنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه. فيا ترى ما مفهوم الإسلام؟ الإسلام كما عرفه العلماء هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام باختصار شديد. الإسلام استسلام الناس لله بالتوحيد، وانقيادهم له بالطاعة، وبراءتهم من الشرك وأهله. فلابد أن تفرد ربك جل جلاله في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. تفرده في ربوبيته فلا خالق سواه ولا مالك غيره ولا مدبر إلا الله عز وجل سبحانه، أي توحد ربك في أفعاله جل جلاله، فهو الخالق المالك المدبر القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالخالق هو الله، المالك هو الله، المدبر للأمر هو الله رب العالمين. تفرد الله تعالى في ألوهيته، فلا معبود يستحق العبادة إلا الله، أي توحد ربك في أفعالك أنت، فلا تصرف أي نوع من العبودية إلا لله القائل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات ربي وتسليمات عليه. أن تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ده معنى الاستسلام لله بالتوحيد. هذا النوع من الاستسلام يثمر تزكية النفس وتطهير النفس من أضرانها، فيجعل من وحد حق التوحيد من العاملين لله رب العالمين المطيعين له والانقياد له بالطاعة. استسلام بالتوحيد أدي واحد أثمر تزكية في النفس ورقيا، فانقادت النفس لعظمة الله رب العالمين فلم تعبد سواه والانقياد له بالطاعة فننفذ أمره ونجتنب نهيه ونعلم أن أمره ونهيه بحكمة وأن الخير فيما أمر وأن الشر فيما عنه نهى وزجر فلابد أن نجتنب ونصبر على مقاديره المؤلمة لأننا نعلم أنها الخير المحض فلا يعطي إلا بحكمة ولا يمنع إلا بحكمة سبحانه جل جلاله فننقاد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا التوحيد وهذا الانقياد يثمر ماذا؟ أن نحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله ونحب ما يحبه رسول الله ونبغض ما يبغضه رسول الله. والله عز وجل يبغض الشرك وأهل الشرك والرسول يبغض الشرك وأهل الشرك فلابد أن نتبرأ من الشرك وأهله. ده مفهوم الإسلام الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. في زمن النبوة كانت عقيدة العرب الشرك بالله رب العالمين. في الصحيح فيما أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه عن أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه قال كنا نعبد الحجر كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به. أي عقول كانت هذه؟ يعبدون الحجر صنم من حجر فإذا وجدوا حجرا أجمل من هذا وخيرا من هذا يتركوا هذا وينتقل الإله الآخر. طب إذا لم يجدوا يجمعوا التراب ويأتون بشاة حلوب يحلبونها على التراب ويطوفون حوله ويعبدونه من دون الله رب العالمين. فجاءهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بهذا الدين العظيم. هذا الدين الذي يتصف ويختص بخصائص عجيبة لمن تدبرها. يقوم على منهاج عجيب في تزكية النفوس بالتوحيد الخالص لله رب العالمين اللي بينقي القلب من الأضران والكاذورات والأوساخ. لأن ربنا يقول إنما المشركون نجس. النجاسة هنا نجاسة قلبية معنوية، نجاسة الاعتقاد الباطل بمفهوم المخالفة. يبقى التوحيد تزكية وتطهير للنفس، بتحرر العبد أو بيحرر العبد من العبودية لغير الله جل في علاه. فالعبودية للمخلوق مذلة وصغار، والعبودية للخالق عزة وفخار. لما تكون عبدا لمخلوق مثلك ده ذل، إنما لما تكون عبدا لله هو ده العز، هو ده الفخار. فالتوحيد عزة وتزكية وطهارة للنفس. التوحيد تزكية للسان، لأن الإناء ينضح بما فيه، فالقلوب قدور والألسن مغارف، والمغرفة تغرف من القدر. فإذا كان القدر مملوءا توحيدا وخشية وجمالا يظهر هذا على اللسان، فيكون اللسان رطبا من ذكر الله، يكون اللسان طيبا. التوحيد يظهر أثره على الجوارح فتستقيم على أمر الله. فمن أعظم محاسن هذا الدين أنه جاء بهذا المبدأ، تزكية النفس بالتوحيد وبالعبودية لله رب العالمين، وهي عز وفخار، وترك كل ما يعبد من دون الله من آلهة باطلة، من حجر أو شجر أو بشر. هذا الدين العظيم من محاسنه الأركان التي بني عليها والتي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والتسليم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه المباني والأركان من محاسن التشريع، وهذا ما سوف نلقي الضوء عليه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Also, liebe Geschwister, wie wir in der Einführung erwähnt haben, lass uns schauen, wie die Religion Allah subhanahu wa ta'ala aufgebaut ist, beziehungsweise was überhaupt die Ziele in der Methodologie Allah subhanahu wa ta'ala sind. Yani, was ist das Ziel dahinter, dass Allah azza wa jal die Religion des Islam den Menschen hervorgebracht hat und die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Man sollte wissen, Allah azza wa jal für diese Botschaft beziehungsweise zur Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat er ebenfalls ein Buch offenbart, was der Koran ist. Und diese Verknüpfung ist eine sehr, sehr tolle Verknüpfung. Wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, in Surat Ali Imran, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und in einer anderen Stelle, ebenfalls in Surat Ali Imran, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala: und wer eine andere Religion als den Islam anstrebt, so wird diese nicht von ihm angenommen und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Ebenfalls erwähnt Allah azza wa jal in Surat Al-Ma'idah, ebenfalls in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: heute habe ich euch eure Religion vervollkommend und meine Gunst an euch erwiesen und ich bin mit der Religion des Islam für euch zufrieden. Und das ist eine Ehre, dass Allah subhanahu wa ta'ala über diese Religion so spricht, dass er sagt: heute habe ich euch, yani eure Religion vervollkommend und meine Gunst an euch erwiesen und ich bin mit der Religion des Islam für euch zufrieden. Was ist eigentlich was ist der Islam, beziehungsweise begrifflich gesehen, aber als auch die Bedeutung an sich, die hinter dieser Religion steckt? Man sollte wissen, der Islam, was oft als Friede übersetzt wird, was aber eine falsche Übersetzung ist, sondern die Religion des Islam bedeutet ganz schlicht erklärt eine Art der Unterwerfung. Der Unterwerfung Allah subhanahu wa ta'ala unter seinen gebotenen Monotheismus. Das ist die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man sich Allah azza wa jal unterwirft unter dem Deckmantel des Monotheismus, den Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen bzw. dem Muslim erwiesen hat. Diese Sache, dass man Allah subhanahu wa ta'ala in ihr einzig spricht und Allah subhanahu wa ta'ala sich unterwirft, Allah azza wa jal, unter seinem Monotheismus, bringt natürlich, ist wie eine Kettenreaktion. Wer sich Allah azza wa jal unterwirft unter dem Deckmantel des Monotheismus, der wird Allah subhanahu wa ta'ala im Folge dessen auch folgen, was die Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala geht und die Lossagung von der Beigesellung und der Leute, die die Beigesellung praktizieren. Diese Sache, wenn wir über den Monotheismus sprechen, über den Tauhid, dieser lässt sich ebenfalls unterteilen. Man sollte wissen, wenn wir sprechen über den Monotheismus, den Ein-Gott-Glauben, dann ist damit gemeint, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen, was seine Eigenschaften angeht. Yani, und das ist Ar-Rububiyya, was wir sehr oft hören, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen in seinen Eigenschaften. Noch nicht in deinen, sondern in deinen Eigenschaften. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der alleinige Herrscher und Lenker und Erschaffer allen Seins ist. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen in seinen Eigenschaften und Taten, dass er dabei keine Beigesellung hat. Und wenn wir über Uluhiyya sprechen, bedeutet das, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen, was unsere Taten angeht. Yani bei Rububiyya, dass wir Allah azza wa jal einzig sprechen in seinen Eigenschaften und seinen Taten. Und beim Tawhid, yani Uluhiyya, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala einzig sprechen in dem, was wir tun. Ja? Basierend auf dem Vers, sprich mein Gebet und meine Aufopferung und mein Leben und mein Tod gebühren einzig Allah. Sprich mein Gebet und meine Aufopferung, mein Leben und mein Tod gebühren einzig Allah, yani Allah Azzawajal einzig sprechen in deinen Taten. Und danach folgt natürlich, dass man auch den Glauben hat und die Verinnerlichung an die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala und ihn ebenfalls einzig spricht, was diese Namen und Eigenschaften angeht. Und nachdem man sich unter diesen Monotheismus yani unterworfen hat, dann ist die Reaktion darauf, dass man eine Läuterung der Seele erreicht. Und das ist unter anderem eine der Ziele der Offenbarung dieser Religion, dass man sie selbst läutert und dass man selbst eine gewisse Reinheit erlangt. Deswegen spricht Allah subhanahu wa ta'ala über diejenigen, die ihm etwas beigesellen, indem er ihnen sagt, dass sie unrein sind. Und das ist keine Unreinheit, wie wir sie kennen, eine offenkundige Unreinheit wie Schmutz oder ähnliches, sondern es ist eine Unreinheit im Herzen. Warum? Weil man jemand anderes anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das bringt eine gewisse Art der Unreinheit mit, wobei im Gegensatz die Unterwerfung Allah subhanahu wa ta'ala als Reinheit zu verstehen ist. Das heißt, man unterwirft sich, man glaubt an die Gebote und Verbote Allah subhanahu wa ta'ala und man gibt sich ebenfalls zufrieden in der Vorherbestimmung Allahs azza wa jal, sei sie gut oder sei sie schlecht für einen. Und das, liebe Geschwister, verdeutlicht uns diese Sache, wie die Menschen vor dem Islam gelebt haben. Und dass wir diese Sache verstehen, wenn wir sagen, der Islam bedeutet Reinheit und der Monotheismus bedeutet Reinheit, stellt sich natürlich ebenfalls die Frage, was war eigentlich in der vorislamischen Zeit gewesen? Es wird überliefert, dass die Menschen und vor allem die Araber, dass sie damals ja nicht vieles angebetet haben neben Allah subhanahu wa ta'ala. So wird überliefert, dass sie sich Steine zusammengesucht haben und diese Steine angebetet haben. Und wenn sie einen besseren Stein gefunden haben, dann haben sie diesen Stein genommen und ihn dann angebetet. Und wenn sie keine Steine gefunden haben, dann haben sie ja nicht sozusagen Erde zusammengenommen, ja, und haben das Schaf genommen, haben es gemolken oder die Ziege, wie auch immer, und ließ man dann die Milch drauf und hat dann sozusagen dies verherrlicht neben Allah subhanahu wa ta'ala, bis die Religion des Islam gekommen ist und gesagt hat, dass dies eine Beigesellung ist und dass die reine Anbetung die Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala sein sollte. Das heißt, diese Verknüpfung ist eine beabsichtigte Methodologie Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich unterwirft und gleichzeitig die Läuterung der Seele erreicht. Und man sollte wissen, der Muslim bzw. der Mensch generell gibt immer von dem, was in seinem Herzen ist. Das Herz ist als ein Gefäß zu verstehen, worauf man etwas rausschöpft. Ja? Das heißt, wenn eine gewisse Reinheit in deinem Herzen vorhanden ist, dann wird sich das natürlich auch zeigen als Resultat mit deiner Zunge, mit deinen Aussagen, die du triffst, mit deinen Taten, im Benutzen deiner Körperteile und all diese Dinge, liebe Geschwister, deuten darauf hin, dass die Unterwerfung Allah subhanahu wa ta'ala unter seinem Monotheismus die volle Reinheit ist und die Beigesellung Allah subhanahu wa ta'ala als unrein zu betrachten ist.
إذن قواعد الإسلام وأسس الإسلام بينها نبينا عليه الصلاة والتسليم في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. العجيب يا إخوة أن هذه الأركان وهذه المباني تجمع الدين كله، ودي من محاسن التشريع في الإسلام. فإذا نظرنا إلى الركن الأول في هذه الأركان وهو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في هذا الركن بيان للغاية من خلقنا، وبيان للوسيلة التي من خلالها نحقق تلك الغاية. ففي قولي وقولك أيها المسلم وأيتها المسلمة: أشهد أن لا إله إلا الله، بيان للغاية من الخلق، وهي تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فيها نفي وإثبات. أقول أشهد أن لا إله، أدي النفي، ودي بنسميها التخلية: أخليت قلبي من كل ما ومن سوى ربي جل جلاله. ولابد من تخلية القلب أولا حتى تأتي التحلية، في الإثبات إلا الله. يبقى المعبود الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، هذه الغاية، وقد بيّنها ربنا في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، إلا ليعبدوا. العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال، ده مفهوم عبادة، كل ما يحبه الله من قول أو فعل أو حال مع التعظيم لجلاله جل جلاله، تشمل معنى الخضوع مع التعظيم. فأنت عندما تقبل على ربك تقبل في صورة الخاضع المنكسر لعظمته المعظم لجنابه جل جلاله تعظيم كامل، تأتيه مختارا محبا راضيا بالله وعن الله حتى يرضى عنك الله عز وجل. فبتأدي العبودية بحب بتعظيم لله عز وجل، ودي قضية مهمة أو باب العبودية. يبقى لفظة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة، في عبادة باطنة وعبادة ظاهرة، عبادة القلب باطنة من توكل وإخلاص ومحبة ورجاء وخشية وإنابة واستغاثة وخوف من الله رب العالمين. وفي العبادات الظاهرة، عبادات اللسان وعبادات الجوارح، هذه كلها هي الغاية من خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي قولنا أشهد أن لا إله إلا الله بيان للغاية من الخلق. يجي السؤال، ما الوسيلة لتحقيق هذه الغاية؟ كيف أعبد الله؟ فيأتي الشق الثاني من الشهادتين، وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله. يبقى دي الوسيلة، كيف أعبد؟ أتبع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقال أيها الناس خذوا عني مناسككم، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مرفوض غير مقبول، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي رفض. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما أخبر النبي. يبقى الركن الأول من الشهادتين من الأركان وهو الشهادتان بيان للغاية من الخلق والوسيلة لتحقيق تلك الغاية. فيأتي السؤال، عرفنا الغاية والوسيلة إليها، فيا ترى ما المطلوب منا؟ وما مراتب الحقوق التي نبدأ بها؟ فنعلم أن الحقوق متفاوتة، فعندنا حق لله عز وجل ولرسوله، وعندنا حق للخلق، وعندنا حق للنفس، ولا بد أن نؤدي الحقوق على أكمل وجه، لأن النبي بيّن هذا فقال إن لربك عليك حقا، هذه أعلى الحقوق، ولأهلك عليك حقا الخلقه، ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. طيب أعلى مراتب الحقوق حق مين؟ الله وحق الرسول. فيجي بعد الركن الأول مباشرة البداء بأعلى الحقوق مرتبة وهو حق الله تعالى وإقام الصلاة. يبقى الصلاة حق لمن؟ لله. فنبدأ به بعد أن تعرفنا على الغاية من الخلق والوسيلة إليه، نبدأ بحق مين؟ الله، الصلاة. الله أكبر. فالصلاة صلة بين العبد وربه، فيها تطهير للذنوب وتنقية من الخطايا، فيها رفع للدرجات، فيها براءة من النفاق وبراءة من النار. هي أول حق بينك وبين الرب تسأل عنه يوم العرض عليه، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما أخبر النبي. هذه الفريضة العظيمة فيها أداء لحق ربنا تعالى علينا، صلة، لذلك محروم كل الحرمان من ابتعد عن الصلاة وقصر فيها وأهملها. ودي قضية مهمة أوي، الصلاة. يبقى بدأنا نأدي حق الله بإقام الصلاة، وينبغي أن تكون بضوابطها، بأركانها وواجباتها وسننها، بالخشوع والخضوع لعظمة الله رب العالمين. قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أدي البداية، عدت صفات الإيمان وختم الصفات، والذين هم على صلواتهم يحافظون. خشوع وخضوع لعظمة الرب مع حرص على الوقت. وبالنسبة للرجال، صلاة الجماعة واجبة في المساجد إلا من عذر، ففيها تضعيف الدرجات وتكثير الحسنات، فيها تأليف القلوب والاجتماع مع الموحدين ومع المسلمين، فتكون الألفة والمحبة واجتماع الأمة، لأن الفرقة عذاب والجماعة رحمة. فيها تعلم للتواضع والاتباع والنظام، فأنت تقتدي بإمامك، فلا تكبر حتى يكبر، ولا تركع حتى يركع، ولا ترفع حتى يرفع، ولا تسجد حتى يسجد. نظام، نظام وتربية. فيها تعليم للصغار عندما يرون جمع المسلمين واصطفاف الموحدين، ففي التربية إيمانية. الصلاة حق الله عز وجل. بعد ما أدينا حق الله هنبدأ نشوف حقوق العباد وإيتاء الزكاة، الركن الثالث أهو، لأن الزكاة حق للعباد، حق الفقير وصاحب الحاجة والأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الأصناف، منها الغارم اللي عنده عليه دين، منها ابن السبيل اللي انقطع به السبيل، منها المؤلف قلبه على دخول الإسلام، منها في سبيل الله، منها العاملون عليها اللي وكلهم الأمير أو ولي الأمر بجمعها وتوزيعها إلى آخر تلك الأصناف. يبقى في زكاة المال أولا بركة في المال ونمو، وتزكية للمزكي بتطهير النفس من البخل والشح والإمساك والتقتير، وفيها كمان تطهير للمزكى عليه، ننقي قلبه من الحقد والحسد على الأغنياء أو أصحاب الأموال، فلا سطو ولا سلب ولا ولا، تطهير للمجتمع، لأن في نماء للأموال والخير بيزيد وبركة بتزيد. وبعدين ينزل الغيث، لأن منع الزكاة يمنع القطرة من السماء، ولولا البهائم لم نمطر كما أخبر النبي. فده حق العباد، فاوعى تقصر فيه، وهو حق وليس على سبيل الصدقة منك أو الفضل والمنة. التطوع ماشي صدقة منك، إنما الزكاة فرض حقهم علينا. يعني أنت لابد أن تشكر الفقير عندما يقبل منك زكاتك، فأنت أحوج إليه من حاجته هو إليك، فحاجته هو إليك حاجة دنيوية، المأكل والمشرب، حاجتك أنت الجنة عند الفقير الذي يقبل منك زكاتك. بعد ما أدينا حق العباد، طب حق النفس بقى، وصوم رمضان. فصوم رمضان حق للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حق نفس، تزكية للنفس وتقوى لها. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تربية على الأخلاق وتهذيب للنفس. بالصيام هذبنا نفوسنا وتربينا على مائدة رمضان أو صيام التطوع والنفل، فبقى عندنا صبر، بقى عندنا شعور بحاجة الفقير اللي طول السنة ما عنده طعام، بقى عندنا أخلاق كريمة، جود وكرم وصلة ودعاء واستغفار وتلاوة للقرآن، اتربت النفس في رمضان وفي غيره على مائدة الصيام. يجي بقى الحق اللي يجمع كل الحقوق، جعله النبي آخرا وعند الاستطاعة وفي العمر مرة، وهو الحج وحج البيت، فيه حق لله بأداء الفريضة، فمن فرض فإن الحج فريضة، ده حق الله، وفي حق للعباد في الهدي، تذبح شاة توزع على الفقراء والمحتاجين في العالم الإسلامي، وإن وقعت في محظور من محظورات الإحرام عليك دم يقسم على فقراء الحرم ولا تأكل منه، حق العباد. وفي حق للنفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية للنفس. فمن محاسن التشريع مبانيه وأركانه. بهذا القدر هنكتفي في اللقاء الأول، وابقوا معنا واصبروا بعد الترجمة لبث جديد والمحاضرة الثانية، فبقاؤكم واستماعكم نصرة لنبيكم. قد يعجز المرء عن نصرته بالقول أو بالفعل، فإذا جلس في مجلس علم ليتعرف على نبيه ويتأسى به فقد نصره وقد دافع عنه. فصبروا أنفسكم بعد أن نفرغ من ترجمة هذا اللقاء. اللقاء الثاني هنبدأ نواصل في التعرف على محاسن الإسلام. نعم.
Liebe Geschwister, wir kommen zum letzten Teil der Übersetzung bezüglich dem ersten Kurzvortrag. Wie wir erwähnt haben, das Beschützen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben ebenfalls erwähnt, die Religion Allah subhanahu wa ta'ala, die Methodologie Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Religion des Islam gekommen ist, nachdem die Menschen erniedrigt waren und etwas anderem neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben. Diese Religion, liebe Geschwister, die Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen erwiesen hat, beziehungsweise damit zufrieden ist, baut auf gewisse Säulen. Und dies basiert auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, die Religion des Islam ist auf 5 aufgebaut. Und damit sind 5 Säulen aufgebaut. Zu bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala. Zu bezeugen, dass der Prophet Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Das Verrichten des Gebetes, das Entrichten der Zakat, das Fasten des Monats Ramadan und das Vollziehen der Pilgerreise, wer dazu in der Lage ist. Lass uns kurz analysieren, wie diese Säulen aufgebaut sind und ob vielleicht eine Weisheit hinter der Reihenfolge steckt, wie sie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt als erstes, indem er sagt, zu bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt neben Allah. Und das, liebe Geschwister, zeigt uns, dass das Glaubensbekenntnis, beziehungsweise dass der erste Teil des Glaubensbekenntnisses darauf aufgebaut ist, beziehungsweise basiert auf einer Negierung und einer Bestätigung. Ja, eine Negierung und eine Bestätigung. Und deswegen bezeuge ich zuallererst, indem ich sage, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Und dann kommt die Bestätigung, indem ich sage, außer Allah. Das heißt, wenn ich mich von einer Sache reinwaschen möchte, beziehungsweise reinsprechen möchte, nachdem die Menschen etwas anderem neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben, indem wir sagen, ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit, das ist die Negierung. Und darauf folgt die Bestätigung, indem ich sage, außer Allah. Das ist, liebe Geschwister, das ist das Ziel hinter der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Wie wir erwähnt haben, der Monotheismus, das ist das Ziel, dass man niemanden anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Die Bestätigung, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden. Und das ist ebenfalls, weshalb Allah azza wa jalla den Menschen erschaffen hat, indem er gesagt, nicht nur den Menschen, indem er gesagt hat, und ich habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Ich habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und die Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala ist ein allumfassender Begriff, der alles umfasst, was mit Aussagen, Taten, Zustände zu tun hat, seien sie offenkundig oder seien sie verborgen, mit dem Anstreben, dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Al-Ubudiyya. Das ist die Dienerschaft. Ein allumfassender Begriff, der alle Aussagen, der alle Taten, der alle offenkundigen und versteckten und alle Zustände beinhaltet, womit ich das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangen möchte. Denn die Taten, liebe Geschwister, eine Tat kann offenkundig sein und kann verborgen sein. Offenkundig beispielsweise, dass ich das Gebet verrichte, aber verborgen, es gibt Taten des Herzens, wie die Angst, wie die Hoffnung und so weiter und so fort. Das sind Taten des Herzens. Aber auch Aussagen und Zustände, Zustände, egal wie sie von Allah subhanahu wa ta'ala gekommen sind, das ist die Ubudiyya mit dem Wohlgefallen, beziehungsweise dem Erlangen des Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, indem er sagt, das Bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, und dann folgt darauf hin, und dass der Prophet sein Diener und sein Gesandter ist. Und das ist, kann man sich so vorstellen, der Sinn des Lebens besteht darin, dass man zweigleisig fährt. Das Ziel ist das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Wie erlange ich dieses Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala? In der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und diese zwei Dinge, die sind, yani, die hängen so sehr miteinander zusammen, man kann nicht das eine nehmen und das andere nicht. Der Sinn besteht darin, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen, in der Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala, geknüpft mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der gesagt, über den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, lieben wird euch Allah. Yani derjenige, der von sich behauptet, indem er sagt, ich liebe Allah subhanahu wa ta'ala, der soll dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgen und dann wird ihn Allah azza wa jalla lieben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, über den, der sagt, betet so, wie ihr mich habt beten gesehen. Betet so, wie ihr es gesehen habt, wie ich bete. Oder die Manasik bei der Hajj, ja, khudu anni mana, yani hol die Riten, nimm die Riten so an, wie ich es euch beigebracht habe. Das, liebe Geschwister, ist das Glaubensbekenntnis, das Bezeugen, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Darauf folgen verschiedene Säulen und der Muslim generell sollte wissen, es gibt verschiedene Anrechte. Es gibt das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala, das Anrecht deiner eigenen Nefs, das Anrecht der Menschen. Und genau diese Weisheit steckt hinter der Reihenfolge, wie die Säulen erwähnt worden sind. Und dann nach dem Glaubensbekenntnis erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und das Verrichten des Gebetes. Und das ist das höchste Anrecht, das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala. Das höchste Anrecht ist das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt er, und das Verrichten des Gebetes. Worüber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, das erste, wonach der Muslim gefragt wird, Yawm al-Qiyamah, ist das Gebet. Wenn das Gebet gut ist, dann ist alles andere gut. Und wenn das Gebet schlecht ist, dann ist alles andere schlecht. Und deswegen sollte man wissen, derjenige, der nicht betet oder der unachtsam ist in seinem Gebet, dass es das Wichtigste überhaupt ist, wonach du gefragt wirst. Das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sollte sich jeder von uns die Frage stellen, ob er dieses Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala wirklich so yani verrichtet, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns dies beigebracht hat. Und darauf folgt, liebe Geschwister, das Anrecht, yani wie wir erwähnt haben, das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala, darauf folgt das Anrecht der Menschen. Ja, das Entrichten der Zakah. Und die Zakah ist ein Anrecht der Menschen, dass die Verhältnisse etwas in ein Gleichgewicht kommen. Dass derjenige, der wohlhabend ist, dass er den Bedürftigen gibt. Und derjenige, der bedürftig ist, dass er von den Wohlhabenden nimmt. Und das sorgt für ein gewisses Gleichgewicht. Yani derjenige reinigt sich selbst, der vom Vermögen gibt, der reinigt sich selbst, der reinigt sein Vermögen, der reinigt seine Nefs. Und derjenige, der das Geld nimmt, der reinigt ebenfalls seine Nefs, indem er nicht zu negativ denkt und keinen Neid hat auf das Vermögen der Menschen und so weiter und so fort. Und deswegen sollte sich der Muslim bewusst sein, wir oder derjenige, der diese Zakah gibt, der hat es mehr nötig als derjenige, der diese Zakah nimmt. Und diese Zakah ist nicht gleichzusetzen mit der Sadaqa. Ja, diese Zakah ist eine Pflicht, wenn man yani diesen Betrag erreicht hat. Und Sadaqa ist eine Sadaqa. Aber derjenige, der die Zakah gibt, der hat es nötiger als derjenige, der sie nimmt. Weil derjenige, der sie nimmt, der nimmt von dir einen gewissen Anteil von der Dunya. Und derjenige, der die Zakah gibt, ist derjenige, der Al-Akhira möchte und das Paradies bei Allah subhanahu wa ta'ala. Daraufhin folgt, liebe Geschwister, nachdem wir erwähnt haben, das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala, das Anrecht der Menschen, dann kommt das Anrecht der eigenen Nefs. Das Fasten im Monat Ramadan, über das Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben wurde euch das Fasten, wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben wurde, auf dass ihr Gottesfurcht erlangen möget. Das heißt, das ist eine Reinigung der eigenen Nefs und dass man gottesfürchtiger wird und dass man seinem Ziel, dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala, näher kommt. Danach, liebe Geschwister, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam abgeschlossen, indem er eine Pflicht erwähnt, die all diese Anrechte zusammennimmt, und zwar Al-Hajj. Wer dazu in der Lage ist, verpflichtend einmal im Leben. Und hier siehst du das Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der Al-Hajj zur Pflicht gemacht hat. Du siehst das Anrecht der Menschen beim Schlachten, dass die Menschen von dieser Opfertier bzw. von dieser Opfergabe bekommen. Und das Anrecht der eigenen Nefsen, die man sagt, wer die Hajj von euch vollzieht, so sollte man keine Streitigkeiten und so weiter und so fort. Das heißt ebenfalls eine Erziehung der eigenen Nefs. Dies, liebe Geschwister, ist eine Weisheit hinter der Reihenfolge der Säulen des Islam. Dass wir diese Anrechte nach und nach erwähnt haben. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass derjenige, der die so praktiziert, wie es uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hat, und so praktiziert, wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns verlangt hat, der erlangt die vollkommene Reinheit. Und das ist derjenige, der im Endeffekt zufrieden und Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls zufrieden sein wird mit seiner Situation, wenn er an einen Tag kommt, an dem Allah subhanahu wa ta'ala ihn befragen wird, nach dem Großen und nach dem Kleinen, was er in der Dunya gemacht hat. So sollte man sich vorbereiten auf diesen Tag und diesen Dingen folgen, den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala folgen und von den Verboten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns verboten hat, fernbleiben.
ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته